Die erste Gesprächsrunde, da geht es um erfolgreiche Frauen in der Medienbranche. Die haben wir gefunden und bitte begrüßt sie mit einem tosenden Applaus. Rita Bollig von Basta Entertainment beim Basta Lübbe Verlag. Wo bist du? Komm bitte nach vorne, Rita. Die freie Journalistin Silke Burmeester. Die Radio- und Fernsehfrau Bianca Hauder, da hinten. Die Geschäftsführerin des Games-Studios The Good Evil, Linda Kruse. Und sie darf auf gar keinen Fall fehlen, Kim Lennar, freie Produzentin, Beraterin und Medientrainerin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Entschuldigung, ich habe eine Rotznase. Ich habe auch meine Taschentücher nicht dabei. Total unprofessionell, was hier vor sich geht. Aber natürlich wird mir ein Taschentuch gereicht. Es gibt so viel, es ist super. Nein, du auch nicht, Rita?
Doch, ich hab
okay. Geile Scheiße, danke, Kim. So. Ja, unsere Medienfrauen arbeiten alle in ganz unterschiedlichen Bereichen, tatsächlich. Und nicht ganz zufällig. Und haben alle ganz verschiedene Wege hinter sich und ich versuche jetzt mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen und euch trotzdem gerecht zu werden. Ich würde auch vorschlagen, wir machen das ein bisschen hart, aber fairmäßig. Ihr lächelt einfach freundlich ins Publikum und ich verlese ein paar schlaue Worte, die ich mir aufgeschrieben habe. Rita Bollig war früher Buchhändlerin. Dann hat sie Kommunikations- und Medienwirtschaft studiert und bei Basta Lübbe als Referentin für Verträge und Lizenzen begonnen. Sie wurde stellvertretende Leiterin von Lübbe Audio und ist seit Juli 2010 als Leiterin für die neu geschaffene Abteilung Basta Entertainment verantwortlich. Herzlich willkommen. Silke Burmeester arbeitet als freie Journalistin in Hamburg. Nach einem Volontariat bei Szene Hamburg hat sie ein, sagt man Fanzine gegründet und hat sich nach und nach in bekanntere Zeitschriften hineingeschrieben. Heute schreibt sie unter anderem für das Zeitmagazin und den Stern und hat Kolumnen in der Taz und bei Spiegel Online. Und als wäre das noch nicht genug, vermittelt sie auch noch Kreativitätstechniken an der Henry-Nannen-Schule. Meine Nase läuft, ich entschuldige das. So. Das wird jetzt nicht schön für alle Beteiligten. Ich drehe mich um, kleinen Augenblick. War was? So. Bianca Hauder hat als Bürgerfunkerin in Remscheid und Solingen angefangen. Sie hat studiert und Fortbildung absolviert, um dann als Radiomoderatorin durchzustarten. Seit 2008 ist sie beim SWR und seit 2010 für die Deutsche Welle und 1 Live aktiv. Außerdem moderiert sie für 1 Festival die Sendung Clipstar und verkauft ihre Stimme auch für Hörspiele. Linda Kruse ist Game Designerin und hat das Game Studio The Good Evil in Köln mitbegründet. Sie hat einen Bachelor of Arts in Filmproduktion und einen Master of Arts in Game Design. Gearbeitet hat sie, wie sie selbst sagt, davor, danach und währenddessen als Producer, Webdesigner und in der Vermarktung und Vertrieb von internationalen Kinofilmen weltweit. Und dann fehlt noch Kim Lennar. Aktuell als freie Produzentin, Beraterin und Medientrainerin aktiv. Los ging die Karriere mit einem Volontariat bei der Hamburger Morgenpost. Dann kamen Stationen als Redakteurin und Reporterin bei Guten Abend RTL in Hamburg und exklusiv das Star-Magazin in Köln. Sie war Chefin vom Dienst für Exklusiv, Redaktionsleiterin Boulevard und Ressortleiterin aktuell Magazin und Besser Leben. Dann ist sie nach Berlin gegangen und war bei der Bild Nachrichtenressortleiterin für die bundesweite Ausgabe. Herzlich willkommen nochmal, Kim. Du warst ja von Anfang an bei den Medienfrauen dabei, tatsächlich von Stunde 1 und hast tatsächlich im Grunde fast jedes Mal was anderes erzählen können, was so aktuell gerade bei dir los ist beruflich, auch zum Thema Berufsalltag. Und es ist auch dieses Mal wieder so. Du hast bei der Bild gekündigt, um dich selbstständig zu machen. Erzähl doch mal von deinem Tag, wäre jetzt ein bisschen vermessen. Vielleicht versuchen wir so einen Querschnitt aus einer Woche. Womit beschäftigst du dich aktuell? Was sind so deine Aufgaben? Ich glaube, du musst es anmachen. Das ist total unkompliziert. Ja.
Okay. Mal gucken mal. Klingt doch gleich viel besser. mein großer Wunsch und der Grund, warum ich bei Bild gekündigt habe, war, dass ich möglichst vielfältig arbeiten wollte. Du hast das, wenn man das so zusammenfasst, klingt es ganz schön anstrengend, was ich so gemacht habe. Es war echt eine ganze Menge und ich wollte aber all das nutzen können. Und die Bild zu machen, ist wahnsinnig aufregend und sehr, sehr anstrengend, weil man sehr, sehr diszipliniert arbeiten muss und am Ende halt ein Blatt steht. Ich wollte irgendwie Abwechslung und das mache ich jetzt. Das heißt, wenn ich meine Woche zusammenfassen würde, dann ist das einerseits Konzepte schreiben für Online-Formate. Also ich produziere unter anderem für die Zeitschrift In, die vielleicht einige von euch kennen, für deren Online-Seite ein Fashion-Magazin, wo es um Mode, Trends und Tricks geht. Da haben wir immer einen Promi dabei. Das Ganze wird von Tanja Bülter moderiert. Das heißt, ich muss mir das Konzept ausdenken, überlege, wo können wir das drehen, spreche mit den Promis, mit dem Kameramann, wie sowas aussieht. Das ist schon irgendwie relativ vielfältig und eine Sache. Dann habe ich jetzt gerade wieder Springer als großen Kunden, denn natürlich ist auch bei Springer die Online-Zeit angebrochen. Das heißt, immer mehr von den Printredakteuren müssen plötzlich auch, also so plötzlich ist es nicht, aber müssen immer mehr online schreiben, aber eben auch, wenn sie auf Terminen sind, mal ein Video drehen oder sich vor die Kamera des Fotografen stellen und erzählen, was sie da machen. Das haben die natürlich alle noch nicht gemacht. Das heißt, darin trainiere ich die gerade an der Axel Springer Akademie. Die haben halt Fortbildung und Ausbildung. Und das, ja, das ist so ein anderer Punkt, das muss ich vorbereiten. Und das sind immer ganz unterschiedliche Trainings, weil die natürlich alle ganz unterschiedliche Sachen machen müssen, ob sie nun Sportredakteur sind oder Unterhaltungsredakteur. Und ja, darüber hinaus berate ich tatsächlich auch einige Firmen, die online sich irgendwie vergrößern wollen, gerne mit Bewegtbild, wie man heutzutage ja sagt, irgendwie umgehen müssen und sich fragen, wie mache ich denn das jetzt am besten? Also es ist wirklich, manchmal weiß ich montags nicht, wie freitags die Woche ausgesehen haben wird, und aber genau das finde ich großartig.
Sehr gut, danke. Linda, wie ist es denn bei dir, so in einem Games-Studio? Was macht man da so? Außer spielen. Ihr zockt doch auch,
sei ehrlich. Spielen und Spaß haben ist so, glaube ich, dann das, was viele Leute glauben. Wir spielen auch, aber tatsächlich kommt das leider ein bisschen zu kurz. Wenn ich so meinen Wochenalltag beschreiben muss, das ist halt auch Konzeptarbeit, das sind natürlich irgendwie geschäftsführerische Tätigkeiten. Die Buchhaltung obliegt mir auch, weil wir sind halt ein kleiner Betrieb, deswegen hat halt jeder mehrere Funktionen. Ich selbst mache noch Game Design und Level Design, und dann ist es natürlich eben mit den Angestellten sprechen, besprechen, was zu tun ist, die aktuellen Projekte irgendwie voranbringen und neue Projekte planen. Und genau, bevor ich das jetzt wieder vergesse, weil ich ja eben wieder gehört habe, dass wir Frauen so zurückhaltend sind und nie sagen, was wir gemacht haben, wollte ich nur kurz, bevor ich es vergesse, die Karte hochhalten. Squirrel und Bär ab heute im App Store. Ich bin total glücklich, weil ich 3 Jahre in dem Spiel gearbeitet habe und das tatsächlich heute endlich draußen ist.
Und genau. Was ist das? Wenn Werbung, dann richtig, Linda. Was ist das genau?
Squirrel und Bear ist ein Kinderlernspiel für 3- bis 6-Jährige und ihre Eltern. Man begleitet einen Bär und ein Eichhörnchen in den Wald auf dem Weg, die Bienen zu retten. Und dabei lernt man die englische Sprache auf dem iPad oder anderen
Geräten. Super. Also wer Kinder hat, die ein bisschen älter sind. Weil du gerade sagtest, Level und Game und Level Design, wie habe ich mir das vorzustellen? Malt man da auch viel?
In der Konzeptarbeit auch, also das hängt immer so davon ab, was man jetzt genau für eine Art von Spiel macht und wie man selbst so drauf ist. Ich skizziere auch sehr viel an, damit ich das besser beschreiben kann. Im Prinzip denkt sich ein Game Designer aus, wie das Spiel funktioniert. Also er setzt sich in die Spielerperspektive hinein und sagt, okay, ich möchte meinen Spieler durch dieses Abenteuer bringen oder vor diese Experience stellen. Und dann überlegt man, wie man den Spieler bewegen, wie man die Spielfigur bewegen muss und was sonst noch für das Spiel nötig ist.
Das heißt, das eigentliche Programmieren machst du dann auch oder macht das dann eine andere Abteilung, ein anderer Kollege?
Ich bin sehr froh, dass wir tatsächlich einen angestellten Programmierer haben, der das erledigt. Ich kann auch ein bisschen programmieren, das macht es einfacher beim Erklären, aber also Programmieren ist schon sowas, wo man tatsächlich den ganzen Tag drin sein sollte im Code, weil sonst wird es sehr schnell anstrengend.
Okay, das heißt, Game Design ist durchaus etwas, was jetzt nicht zwingend technisch ist, dann in dem Fall.
Also man sollte halt schon eine Affinität zur Technik haben, weil es halt eben sehr viele technische Prozesse ist, die man beim Design bedenken muss. Das ist halt ja ähnlich wie beim Webdesign vielleicht auch, aber es ist grundsätzlich jetzt kein nur technischer Ablauf.
Ja. Danke, Linda. Bianca, wie ist denn das bei dir? Vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen, die sind an. Weil die ein bisschen komplizierter anzumachen sind, haben wir gedacht, komm, das nehmen wir euch ab. Vielleicht musst du da unterscheiden, du machst ja Fernsehen, Radio und das ist auch jeweils anders, ob du da als Reporterin unterwegs bist oder moderierst. Vielleicht kannst du es so ein bisschen ausblitten. Wie ist eine 1-Festival-Woche, wie ist eine 1-Live-Woche?
Zum Beispiel jetzt diese Woche, die ist ziemlich stressig, weil bei 1Live gerade Short-Story-Lesungen stattfinden im Rahmen der Lit Cologne. Und da kommen immer Schauspieler abends zu uns in den Saal 1 und dann wird gelesen aus einer Lieblingsgeschichte. Heißt, ich habe mich darauf vorzubereiten, wie eigentlich heute die Bella auf zig Personen, die so die Woche dann so kommen und mit denen man dann ein Interview führt. Das ist dann so, dass du dann eigentlich in der Woche sitze ich vormittags so zu Hause, schreibe und recherchiere über die jeweilige Person, die so kommt und mache mir da so meine Notizen, damit wir ein schönes Interview führen können und dann gibt's halt eine schöne Lesung. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man vielleicht einen Fernsehtermin die Woche hat oder noch was anderes macht, dann wird's halt ziemlich stressig, wie jetzt zum Beispiel gestern hatte ich noch eine Aufzeichnung für 1Festival, für eine Talksendung und da kommt dann auch ein Gast und auf den musst du dich dann auch vorbereiten und eigentlich diese Woche lerne ich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Menschen kennen, sehr, sehr intensiv. Und dann gibt's wieder Wochen, wo du einfach frei hast und eine Woche gar nichts machst und dann so wirklich auch die Verschnaufpause brauchst. Aber wenn man so eine reguläre Woche hat, jetzt wie bei 1Live, dann ist das so, dann kommt man in meinem Fall, weil ich habe ja meistens den Sektor von 18 bis 20 Uhr, kommt man um 3 Uhr dahin, hat sich vorher schon so ein bisschen damit beschäftigt, was den Tag so aktuell ist, recherchiert, spricht mit Kollegen, mit Reportern, die Themen vorbereiten für deine Sendung. Und dann führst du vielleicht noch ein Korrespondentengespräch zu einem aktuellen Thema. Und wenn du alles fertig geschrieben hast, manche machen sich Stichworte, manche schreiben sich ganze Sachen aus, dann gehst du in die Sendung und machst 2 Stunden Sendung, bist natürlich auch selber für die Technik da verantwortlich, heißt du fährst deine Songs selber, setzt die Jingles dazwischen, was ich halt sehr schön finde, weil, wie auch gerade ja schon gesagt wurde, dass Frauen nicht so viel mit Technik zu tun haben. Bei uns ist es schon so und ich finde diese Mischung ganz schön, dass man halt auch im Studio steht und das selber machen darf.
Danke, Bianca. Vollkommen richtig, ging mir auch so. Silke, wie ist es bei dir? Bevor so ein Text von dir veröffentlicht wird, wie sieht die Arbeit bzw. dein Tag oder deine Tage davor aus so?
Also ich bin eine ganz klassische Printjournalistin, also auch sehr oldschool an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das so geht. Es ist wirklich so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Man recherchiert, also man sitzt in seinem Kämmerlein allein, man recherchiert, man sammelt sein Material, man spricht vielleicht mit Menschen, man ruft sie an, man besucht sie, wie auch immer und schreibt dann. Und dann gibt man das in die Redaktion und dann beginnt diese schreckliche Situation mit den Redaktionen, dass die vielleicht nicht zurückrufen und keine Rückmeldung geben oder, also was da irgendwie alles dranhängt, genau so ist es. Und das ist sozusagen der Alltag. Bei mir ist der Alltag sehr bestimmt von 2 wöchentlichen Kolumnen, was relativ viel ist. Das eine ist eine Medienkolumne in der Taz, die ist immer mittwochs drin, die schreibe ich dienstags vormittags und da sage ich immer, ihr könnt mich nachts um 4.20 Uhr wecken und eine halbe Stunde später steht das Ding. Stimmt vielleicht nicht ganz, aber das ist was, das mache ich wirklich, das liebe ich, das kann ich rückwärts und blind. Die Kolumne für Spiegel Online, die ist sonnabends drin, das ist so eine gesellschaftspolitisch kritische, die ist deutlich anstrengender, schwieriger, schwierig ein Thema zu finden, häufig, also ich versuche aktuell zu sein und dann gibt die Nachrichtenlage nichts her, also weil das muss natürlich auch auf das Format passen, ich kann nicht alles nehmen, das ist wahnsinnig anstrengend und ansonsten die beiden Dinge ergeben auch nur, also ich bin freiberuflich tätig, ergeben die Hälfte vom Geld, das ich brauche, das heißt, ich muss dann noch irgendwie zusehen, noch für möglichst für Magazine zu arbeiten, weil die sehr, also weil die noch einigermaßen okay bezahlen, also sehr viel mehr als eine Tageszeitung, um da dann noch irgendwie auf das Geld zu kommen, das ich brauche. Nebenbei, was ich ganz wichtig für mich finde, ist, also was sich sozusagen ein Stück weit etabliert hat, ist tatsächlich sozusagen Silke Burmester über diese Taz-Kolumne, die heißt die Medienfront, dazu oder unter Medienfront twitter ich. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich so immer am Laufen halten muss. Das heißt, ich muss ständig irgendwie schauen, was ist medial interessant, um auch bei Twitter präsent zu sein. Das macht allerdings Spaß. Ich mag Facebook nicht. Ich finde Twitter spannend. Aber das ist eben auch Teil der Arbeit, zu sagen, ich muss da präsent sein und mich da zeigen. Und gleichzeitig kommt es dann halt auch noch vor, ich bin auch noch bei Freischreiber, das ist ein Berufsverband für freie Journalisten, und bei Pro Quote, und die wollen dann auch noch was. Und von daher bin ich einigermaßen ausgefüllt.
Klingt auch so nach 24 Stunden on, also immer nie wirklich abgeschaltet.
Nee, das bin ich nicht. Ich bin schon jemand, ich schalte ab. Also ich schalte tatsächlich ab, ich mache auch richtig frei. Ich tue dann so ein Schild irgendwie ins Netz, da steht Betriebsferien. Also ich bin nicht, also ich bin eine der wenigen, die das hinkriegt, zu sagen, ich bin nicht da. Also es ist wie der italienische Gemüsehändler, der im Sommer dicht macht, da gibt's dann auch nicht nur eine halbe Möhre, es gibt keine Möhren, Punkt. Und das ist was, was dann immer viel Beachtung findet. Das liegt daran, dass die Leute das schon so aus dem Hirn raus haben, dass das möglich ist. Und das ist etwas, was ich schon möchte, dass wir das mehr einführen, also auch klare Grenzen zu setzen und zu sagen, ja, ich bin sehr präsent, aber auch nicht immer. Und das, finde ich, muss man sich auch nehmen, weil sonst drehen die anderen alle durch.
Das heißt aber auch, dass du dich dann damit abgrenzt, dass andere Leute Zugriff auf dich haben, weil ich kann mir vorstellen, du musst ja auch Themen generieren sozusagen, dass du halt eben nicht Augen und Ohren zumachen kannst, wenn du rausgehst und dir liegt gerade ein Thema vor den Füßen, dass du dann sagst, ne, ich habe ja jetzt gerade Betriebsferien, das nehme ich jetzt nicht mit als Gedanken für dann, wenn ich wieder dran bin. Weißt du, was ich meine?
Man hat natürlich immer einen kleinen Block. Ich habe mir auch eben Notizen gemacht, weil da zwei kluge Gedanken von den Frauen kamen. Nee, das schreibe ich schon auf, und es ist so, ich bin wie so ein Eichhörnchen, also ich sammle schon immer, und es ist natürlich auch, wenn man frei hat, wie gesagt, ich habe das Büchlein fast immer dabei, wenn ich länger frei habe, dann schaffe ich das auch an der Stelle, dann wirklich abzuschalten. Aber es ist schon so, es ist schon ein ständiges eben auch gucken und sehr aufmerksam sein. Und denn es ist tatsächlich so, dass die interessanten Sachen einem eher begegnen. Das sind nicht die Sachen, die schon in der Zeitung stehen, sondern das sind die Begegnungen, die ich mit Leuten habe, dass ich mit jemandem ins Gespräch komme in der Bahn und dann stellt sich raus, der spricht eine Sprache, die es nicht mehr gibt, und der ist der Einzige, der sie noch spricht. Sowas, also so kommen Geschichten zustande.
Okay, super. Rita, was macht man als Leiterin der digitalen Sparte im Bastei Lübbe Verlag?
Das frage ich mich morgens auch manchmal. Also es ist schon so, dass ich ganz eng verknüpft bin natürlich mit meinen Kollegen und meiner Abteilung. Das heißt, für mich ist Bastei Lübbe sozusagen auch ganz stark Bastei Entertainment. Und als wir 2010 anfingen, waren wir irgendwie drei Kollegen und hatten ein tolles Start-up-Feeling. Wenn ich jetzt montags ins Büro komme, sitzen da mittlerweile 28 Kollegen, und es geht ganz stark darum, eben auch Projekte anzustoßen, mit den Kollegen zu sprechen. Ich habe wahnsinnig viele Termine mittlerweile am Tag. Da versuche ich jetzt immer, mir ein bisschen mehr Freiraum zu schaffen, damit man einfach zwischen Tür und Angel die Chance hat, nochmal zu sprechen. Und für uns als traditioneller Buchverlag ist es halt immer noch so, dass wir mit Bastei Entertainment schon eine Abteilung sind, wo plötzlich App-Entwickler rumlaufen, wo es Projektmanager gibt statt Lektoren. Und so sieht die Abteilung auch aus, und das finde ich gut und glaube, das ist auch wichtig, das weiter voranzutreiben. Deshalb weiß ich oft montags schon natürlich, wie die Woche so wird anhand der Termine, aber es kommen immer von links und rechts ganz spannende Sachen mit dazu, und das ist das, was Spaß macht.
Das heißt, durchaus etwas, was auch in Bewegung ist. Das ist ja bei deinem Lebenslauf auch durchaus so gewesen. Du bist ja jetzt auch nicht irgendwie nach der Schule abgegangen, hast gedacht, alles klar, ich leite irgendwann Bastei Entertainment. Du warst Buchhändlerin, und wie ging es dann weiter?
Naja, das Einzige, was ich immer wusste, war, dass ich Geschichten liebe und dass ich wirklich wahnsinnig gern gelesen habe, also wirklich immer gelesen habe. Und dann war das relativ klar, naja, du hast was weggelassen, das war so ein Germanistikstudium, das ich mal angefangen habe. Ich glaube, das haben irgendwie alle Buchhändler gemacht, auf jeden Fall alle, die damals in meiner Klasse saßen, waren irgendwie abgebrochene Germanistik- und Geschichtsstudenten, die aber dann trotzdem irgendwie weitermachen wollten, und die wurden dann Buchhändler. Und das war damals ein super toller Job, ist er heute, glaube ich, auch noch. Was mir dann aber irgendwann klar war, ist, dass man in diesem Job natürlich nicht so richtig weiterkommen. Also man kann da irgendwann eine Abteilung leiten, das schon, aber es ist natürlich so in den Möglichkeiten, was man da so tagtäglich macht, dann irgendwann etwas begrenzter. Und mich hat einfach, und ich glaube, das ist immer wichtig, auch eine Berufsschullehrerin damals darauf hingewiesen, hat gesagt, na, du könntest ja auch noch was anderes machen. Und das habe ich mir einfach immer gemerkt und ich bin damals schon zu Basta Lübbe gekommen und habe dann selbst vorgeschlagen, dass man ja auch gemeinsam studieren könnte. Und das Schöne ist, ich habe jetzt auch eine Mitarbeiterin in meiner Abteilung, die genau das gemacht hat und sogar noch dieselben Dozenten hatte. Und das finde ich halt super, dass man das einfach weitergibt und sagt, da gibt's eine Möglichkeit, du musst jetzt nicht 18 Semester studieren, wenn du schon ein bisschen älter bist und hast schon eine Ausbildung, dann geht das auch flott. Und das habe ich gemacht, genau.
Wie sah es bei dir aus, Silke? Hast du schon immer gewusst, dass du mit Schreiben dein Geld verdienen möchtest?
Also ich habe das relativ früh gewusst. Auch hier eine Frau, die aufmerksam war, und zwar also meine Deutschlehrerin in der Realschule, die merkte, da ist irgendwie was und ich lese gern, die mir dann Bücher gegeben hat und so weiter. Das war sicherlich schon mal wichtig und ich wusste halt entweder, ich will Kostümbildnerin werden oder schreiben. Und dann habe ich das mit der Kostümkunde studiert und bin da aber gescheitert. Und deswegen, ich war auch war 26, als ich mein Abitur hatte. Ich habe auch nicht studiert. Und wusste dann, wie gesagt, nachdem ich mit dieser ganzen Textilgeschichte sozusagen gescheitert war, okay, dann jetzt schreiben. Und dann habe ich das aber sehr zielstrebig verfolgt. Und ich fand das ganz interessant, was da gesagt wurde vorhin von der Ministerin, man soll auch daneben schauen. Also man soll eben gucken, was wäre die Alternative. Und da kann ich nur sagen, nein, tut das auf gar keinen Fall. Sucht euch das eine, glaubt da dran und geht den Weg. Und für mich war immer wichtig, ich habe mir immer ein ganz hohes Ziel gesetzt. Ich wollte auch eine Zeit lang, weil da war ich noch ein bisschen jünger, wollte ich Bundeskanzlerin werden.
Kann ja noch kommen, Silke.
Aber es war immer klar, ich muss mir ein hohes Ziel setzen, damit ich auf dem Weg an der okayen Stelle ankomme. Wenn ich das zu niedrig einstufe, dann, also mir war immer klar, man kommt vielleicht nicht ganz dahin, wo man hin will, aber kurz davor zu sein, ist auch gut. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, wie gesagt, das im Auge zu haben und diesen Weg zu gehen und dann merkt man irgendwann, auch jetzt hier an dieser Stelle ist es auch schon okay, aber ich muss das Ziel dafür hochstecken. Und das, jetzt wollte ich noch was anderes sagen, das habe ich jetzt vergessen, deswegen lasse ich es dabei.
Das kommt bestimmt unterwegs, dann sagst du einfach Piep und dann blenden wir das ein. Bianca, wie war das bei dir? Wie hast du es rausgeschafft aus Siegen und rein ins
aus
Radio?
Erstmal raus aus Remscheid.
Und dann rein ins Radio und ins Fernsehen.
Ah ja, dazu, was du gesagt hast, kann ich noch sagen. Mein Deutschlehrer hat früher immer gesagt, wenn Sie in den Journalismus gehen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und ich habe es ja dann doch gemacht. Ursprünglich wollte ich wirklich eigentlich zum Theater und wollte Theaterschauspielerin werden. Habe halt mein ganzes Leben lang Theater gespielt. Und habe dann nach der Schule auch überall vorgesprochen in Deutschland und bin immer nicht in die komplett letzte Runde gekommen. Und irgendwann habe ich aufgegeben und habe gesagt, naja, dann machst du halt das, was du in Remscheid mal angefangen hast mit dem Bürgerfunk und mit dem Schreiben für die Zeitung. Und habe dann in Siegen angefangen, den damals neuen, total crazy Studiengang Literary, Cultural and Media Studies zu studieren, was wirklich sehr schön war. Als ich mich dort einschrieb in Siegen, dachte ich erst so, nee, hier möchtest du nicht bleiben, bin auch die ersten 3 Monate gependelt, aber es war sehr, sehr schön dort. Dann war das so, da habe ich auch weiter Theater gespielt und irgendwann lief mir ein Typ in einem Seminar vom Radio über den Weg. Und er sagte, ja, wenn du schon mal Radio gemacht hast, dann mach doch ja bei Radio Siegen Radio. Ja, okay, mal gucken. Dann habe ich mich da um ein Praktikum beworben, wollte aber in meinen Semesterferien nicht in dieser Stadt sein, habe dieses Praktikum abgesagt und habe ein Praktikum bei Radio RSG in Remscheid gemacht und war dann quasi zu Hause und dachte dann, wenn ich nach dem Semester wiederkomme, die wollen mich in Siegen eh nicht mehr haben. Und da habe ich aber dann irgendwie angefangen, ein Redakteur hat irgendwie an irgendwas geglaubt und hat gesagt, mach mal so eine Reportage. Und dann war meine erste Reportage in Siegen-Netfen in einem Schwimmbad, in einem Schlauchboot mit dem Nikolaus. Und das war dann eigentlich der Beginn, dass ich beim Radio geblieben bin und habe dann da so ganz viel für die Morgensendung Reportersachen gemacht, bis ich irgendwann die Sendung Hallo Sonntag mit einem Kollegen dort moderiert habe. Und dann dachte ich auch so irgendwann, ja gut, Studium ist jetzt bald zu Ende und wenn du, ich habe ganz viele Seminare an der Hörfunkakademie damals noch in Oberhausen gemacht, wenn du beim Radio bleibst, dann muss aber auch ARD jetzt langsam sein. Und dann habe ich da jemanden von das Ding kennengelernt, das ist die Jugendwelle vom SWR
Und da habe ich dann beworben und dort bin ich dann gelandet und war 3 Jahre bei Das Ding und habe halt da ganz viele schöne Dinge gelernt und moderiert und sehr viel Festivalsendungen gemacht und dachte irgendwann, aber Baden-Baden ist es auch nicht. Ich dachte, es geht nicht schlimmer als Siegen, aber es ging schlimmer und es war Baden-Baden. Und ja, da war ich dann 2-3 Wochen im Monat und bin dann immer schön nach Hause gependelt und habe dann irgendwann gedacht, ich bewerbe mich einfach mal bei 1Live, mal sehen, was passiert. Und es war dann so, dass ich halt dorthin gekommen bin, das Casting lief gut, ich bin dann auch sofort genommen worden, habe mir eine Zeit lang mit der Bella die 1Live Gold-Sendung geteilt und ja, das ist aber auch jetzt schon irgendwie so 5 Jahre fast her und seitdem bin ich bei 1Live, was sehr schön ist, moderiere den Sektor und Plan B und hier mal da so ein paar schöne Dinge. Und irgendwann mit dem Fernsehen war das so, dass ich vor 2 Jahren angefangen habe, den 3. Bildungsweg für das WDR-Fernsehen als Reporterin mitzumachen, weil aber auch, und so läuft das öfter mal in diesen Bereichen, es kam einfach eine Mail von der Unterhaltungsredaktion vom WDR, hast du nicht Lust, da Reporterin zu sein? Ja gut, noch nie gemacht. Und so ist es dann öfter. Dann gehst du da hin und denkst, ja, ich mache jetzt mal, wenn ihr meint. Keiner hat mir gezeigt, wie Fernsehen geht, aber gut. Und so kam das alles so ins Rollen und dann bin ich bei 1Festival gelandet und mache jetzt halt parallel Radio und Fernsehen und mache eine Musiksendung und mache halt gerne so sehr viel popkulturelles Zeug und ja, das ist sehr schön so entstanden, aber ich kann nicht sagen, dass es so den Weg gibt. Ich würde immer sagen, man muss seinen eigenen Weg gehen und immer bei sich selber bleiben und das machen, was man selber möchte und wenn man irgendwas ganz besonders möchte, dann schreibt man die Leute einfach an und fragt und so habe ich es auch immer gemacht.
So läuft das also. Linda, als du studiert hast, hast du da schon gewusst, was draus wird? Also, dass es Games werden? Hast du schon immer gerne gespielt zum Beispiel? Ist ja so das Klischee.
Ja.
ja, hab ich.
Das, also klar, Klischee. Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe sehr früh über meinen älteren Bruder auch einen eigenen Rechner gehabt. In der Schulzeit musste ich mir immer anhören, Linda, du und der Rechner und überhaupt. Ich beschäftige mich damit nicht. Für meinen Beruf später brauche ich das eh nicht. Während des Studiums kamen dann alle wieder. Linda, du erklär doch mal. Und also das hat schon sehr, sehr früh angefangen, dass ich halt auch eine technische Affinität habe oder mir auch einfach gesagt habe, das, was die Gesellschaft einem immer erzählt, als Frau oder als Mädchen, Mathe ist schwierig, das kann man nicht, Physik ist irgendwie total kompliziert, sollte man nicht programmieren, wer macht denn sowas überhaupt, das ist totaler Quatsch, das könnt ihr sofort vergessen, jeder kann das machen und es ist einfach nur so ein, was über einem hängt, und eigentlich ist es überhaupt nicht schwierig. Also ich finde es wirklich nicht schwieriger als andere Sachen. Als ich Film studiert habe, wusste ich noch nicht, wo es hingeht. Ich wusste in meiner Schulzeit immer, irgendwas mit Medien wollte ich machen. Nach dem Filmstudium dachte ich so, ja, was mit Medien, aber das irgendwie nicht so ganz. Bin dann hab Games studiert und dann hat sich das immer so ein bisschen, also ähnlich wie du gerade schon erzählt hast, Bianca, es hat sich immer irgendwas ergeben. Also ich hatte kein konkretes Ziel, also ein Ziel zu haben ist immer gut, aber eigentlich habe ich mir gesagt, ja, ich guck mal hier und mach mal das und guck mal, ob es mir gefällt und ob ich lange Spaß dran habe und es hat sich eigentlich immer an einem bestimmten Punkt irgendwas ergeben und deswegen bin ich jetzt hier. So. Ja.
Ja, das begegnet uns tatsächlich irgendwie in all den Jahren bei den Medienfrauen immer wieder dieses, ja, irgendwie kommt man da halt irgendwann wie hin, aber wie kann man dann auch schwer rekonstruieren, so ungefähr, oder irgendwie das so auf eine Formel zusammenschrumpfen irgendwie, ne? Aber vielleicht ist auch das Geheimnis. Kim, bei deinem Lebenslauf ist auch sowas von klar, dass du nicht als Kind schon gedacht hast, na, irgendwann mache ich mich selbstständig als Produzentin, Trainerin und nebenbei mache ich dann oder zwischendrin bin ich dann noch bei der Bild und bei Vox und bei RTL und sonst wie was. Wie entscheidest du, wenn du es überhaupt bewusst entscheidest, wann es Zeit ist für den nächsten Schritt?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das nicht selbst entscheide, vollends, also jedenfalls nicht mit meinem Kopf, ich glaube, so rum ist es richtig, sondern ich habe irgendwann angefangen zu realisieren, dass mein Bauch ein ganz guter Ratgeber ist und dass, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht mehr wohl in dem Job, den ich mache, oder er langweilt mich in irgendeiner Weise. Ich muss zugeben, dass das passiert. Also ich bin wahnsinnig neugierig und gucke mir wahnsinnig gern neue Sachen an. Und wenn ich dann eine Zeit lang das Gefühl habe, das, was als Herausforderung angefangen hat, ist jetzt so, dass ich es eigentlich ziemlich gut kann, dann fange ich an zu gucken. Und bei mir war es halt, also das ähnelt sich jetzt sehr. Also bei Bianca kam mir gerade vieles bekannt vor. Ich habe auch nicht irgendwo ein Ziel hingetackert und gesagt, so das jetzt aber hier Vollgas. Nachdem mir klar war, dass Musical-Sängerin definitiv nicht mein Weg sein kann und sollte. Und dann ist tatsächlich immer was passiert. Häufig genug sogar was, was total gegenteilig zu dem war, was ich gedacht hätte, was ich will. Heißt, ich habe bei der Zeitung angefangen, weil ich schreiben wollte. Das war wirklich was, was von vornherein da war. Das habe ich irrsinnig früh angefangen. Ich konnte mich irgendwie mit Worten einigermaßen gut ausdrücken und es hat Spaß gemacht, das aufzuschreiben. Und dann kam jemand vom Fernsehen auf mich zu und meinte, was machst du denn bei der Zeitung? Das ist doch überhaupt nicht mehr hier. Zukunft ist Fernsehen. Und dann passierte bei der Morgenpost, wo ich volontiert habe, einiges, so dass ich dann dachte, so ja, ihr seid eigentlich auch doof. Also finde ich jetzt, ich fühlte mich nicht genug gewertschätzt irgendwie und dachte dann, gut, dann versuchst du mal diese Fernsehsache da. Wenn man mir vorher erzählt hätte, dass das nicht total einfach ist, einfach vom Print zum Fernsehen zu gehen, hätte ich wahrscheinlich nochmal drüber nachgedacht. Habe ich aber nicht, bin da einfach rein. Genau wie du sagst, es ist kaltes Wasser. Was soll denn schlimmstenfalls passieren? Also ich glaube, man muss so ein bisschen an sich selbst glauben und denken, okay, wenn ich mir das jetzt vornehme, das zu schaffen, dann was soll denn schlimmstenfalls passieren? Also wenn ich es gar nicht kann, habe ich aber zumindest festgestellt, dass ich es gar nicht kann oder mich darin gar nicht wohlfühle. Und dann hatte ich eine relativ komplizierte Anfangszeit beim Fernsehen, weil Deadlines doch was anderes sind. Wenn es heißt, um 18 Uhr muss es fertig sein, bei der Zeitung ist halt so, Gott, 18:15 geht auch. So, ist jetzt bei einer Fernsehsendung halt blöd, weil die ist dann im Zweifelsfall vorbei. Das war hart, aber hat Spaß gemacht. Dann wollte ich nie nach Köln. Dann rief Frauke Ludewig an und meinte, sag mal, willst du nicht nach Köln? Und ich dachte, warum eigentlich jetzt nicht Köln? Und so ging es halt irgendwie immer weiter. Und wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, du arbeitest mal bei Bild, hätte ich als alte Sozi-Haushaltstochter auch gesagt, seid ihr bescheuert? Aber an dem Punkt war es dann einfach auch wieder Neugierde und wenn man so lange Boulevardfernsehen macht, dann kommt man an Bild nicht vorbei. Das ist halt ein Riesenthema und ein riesen Meinungsmacher und ich war wahnsinnig neugierig zu sehen, wie funktioniert das? Weil man kriegt bei RTL immer gern das Gefühl, also ehrlich gesagt bei allen anderen Medien auch, also die da bei Bild, ne? Also da ist halt, also die Ideen werden irgendwie, weiß ich auch nicht, besonders geboren. Und man denkt, Wunder, was die in ihren Konferenzen machen. Die machen auch nichts anderes. Die sitzen da morgens auch. Die haben halt einfach nur eine andere Schlagzahl. Also wir haben teilweise Geschichten gemacht, jetzt im Nachrichtenressort. Da fällt wirklich alles rein, was man sich vorstellen kann. Und es gab Tage, da gab es nichts. Da gab es halt ein Foto von einer hübschen blonden Frau an einer Skulptur, weil die war irgendwie 26 und Bildhauerin. Und an dem Tag hat eine Frau das Blatt gemacht. Marion Horn war Chefredakteurin und sagte, was machen wir denn jetzt? Das Foto ist toll. Daraus wurde dann die Geschichte, junge Frauen in ungewöhnlichen Berufen, also beziehungsweise Frauen, die selber was aus sich gemacht haben. Es war eine total geile große Seite. Wir haben dann in einem sehr schnellen Rechercheakt verschiedene Frauen befragt, von jungen Unternehmerinnen, die Internet-Startups gegründet haben und damit erfolgreich sind und Schriftstellerinnen und so und hatten eine gigantische Seite 3. Ich kriegte Anrufe am nächsten Tag, das ist ja eine super Geschichte. Das ist ja super, du, die machen wir jetzt auch. Ich gedacht habe, ja, und wir saßen da gestern Morgen und hatten keine Ahnung, was wir tun sollen. Also das mag ich irgendwie an der ganzen Branche, dass es halt so, du weißt nie so genau, was hinter der nächsten Ecke kommt. Es macht aber durchaus Sinn, sehr aufmerksam zu sein und in Bewegung zu bleiben. Und natürlich macht man auch Sachen, wo man hinterher denkt, ja, pff, nö, das hat mich jetzt eigentlich nicht weitergebracht. Stimmt aber auch nicht, hat es einen eigentlich, weil man nämlich weiß, okay, das ist es nicht für mich.
Ja, das wäre jetzt gerade auch so der nächste Ansatzpunkt für mich gewesen, die Frage, inwieweit ist Scheitern wichtig gewesen für eure Lebensläufe? Also auch, Bianca, du hast ja, nimm es ruhig in die Hand, du hast ja auch gesagt, du wolltest eigentlich auch was ganz anderes machen und machst jetzt dann Fernsehen und Radio, was auch nicht dein Plan war, sondern du wolltest auf die Theaterbühne, ne? So, und also im Grunde ist das ja auch, bist du dran gescheitert, Theaterschauspielerin zu werden, aber war jetzt auch nicht verkehrt.
Nee, das war auch auf gar keinen Fall verkehrt. Und immer noch, wenn ich im Theater sitze, denke ich, ach, hätte ich das vielleicht doch machen sollen. Aber das ist eigentlich so abgeschlossen. Aber wie du schon sagtest gerade, was ich auch total wichtig finde, ist, weil ich vorhin so gesagt habe, Baden-Baden, ganz schrecklich. Es war auch wirklich ganz schrecklich. Und ich habe dann eine Zeit lang die Morningshow moderiert. Und ich weiß, ich möchte keine Morningshow moderieren, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, weil ich nicht früh aufstehe. Und ich habe irgendwann, ich wollte schon nach einem halben Jahr sagen, bitte steck mich wieder in eine andere Sendung. Und dann soll ich weiter diese Morningshow machen. Gut, habe ich gemacht. Ich habe die ein Jahr gemacht. Und habe dann wieder meine Sendung am Nachmittag gemacht und habe dann irgendwann entschieden, ich kündige dort, egal was jetzt passiert, weil ich möchte zurück nach NRW, ich möchte nach Hause und ich möchte, egal was passiert. Und ich hatte den Job noch nicht bei 1Live. Und damals habe ich einfach gesagt, Leute, Baden-Württemberg ist es wirklich nicht für mich. Ich habe mich hier jetzt 3 Jahre, es war wirklich schön, das Team war nett und alles Mögliche, aber ich konnte da einfach nicht leben. Das ging nicht klar. Und ohne Scheiß. Das war mir leider zu konservativ. Und dann habe ich halt dort gekündigt und ich wusste einfach zumindest um die Fähigkeit, ich kann einen Radiobeitrag machen, ich kann irgendwelche Kollegengespräche machen. Irgendwas wird schon passieren und wenn ich zum Lokalradio zurückgehe, das ist auch nicht schlimm. Jedenfalls wollte ich nach Hause. Und dann hatte ich damals mir eine Wohnung in Köln genommen, hatte noch meine in Baden-Baden so halb, lag da und dachte so, ja, war das jetzt richtig oder nicht, was du gemacht hast? Und ich muss im Nachhinein sagen, es war vollkommen richtig und selbst wenn was anderes passiert wäre und selbst wenn ich mich noch 3-mal bei 1Live beworben hätte, dann wäre das halt so gewesen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, selber glücklich damit zu sein, dann was man tut. Und ich war sehr, sehr unglücklich in dieser Zeit, egal ob ich diesen geilen Job in der Morningshow hatte oder nicht. Und ja, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, sich dafür zu entscheiden, was man wirklich von Herzen will.
Silke, du wolltest was dazu sagen? Und es ist eine Frage aus dem Publikum. Vielleicht, ich überlege gerade, ist es direkt zu Bianca oder was? Der Lars hat eigentlich ein Mikro und Lars eilt zu dir.
Sorry. Okay. Also ich wollte eigentlich nur mal wissen, wie man sich das mit dem Medientraining vorstellen kann, weil das hörte sich so jetzt so im ersten Moment an, als ob genau wir das so brauchen können, weil die wollen ja immer in den Lebenslaufen irgendwie was haben, ja, wo halt irgendeine Schlüsselqualifikation auch ist, wo die sagen, ja, jetzt nehmen wir dich. Und das Medientraining hörte sich so im ersten Moment an, als ob so wir Junge das auch brauchen könnten. Oder habe ich das irgendwie total falsch verstanden? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen?
Klar, ich mache das mal immer.
Ja, ja. Mach mal.
Also das Medientraining ist, ja, der Begriff, ich habe es vorhin schon mal hier intern gesagt, der Begriff ist immer so ein bisschen weitläufig. Also was ich mache, ist tatsächlich Menschen aus allen Bereichen, die in irgendeiner Weise vor einer Kamera reden sollen, sich oder auch vor großen Menschengruppen verhalten müssen und was zu sagen haben, ob es jetzt eine Aussage für ihre Firma ist oder eben, ob du junger Schauspieler bist, das erste Mal in einem Film gespielt hast und jetzt kommt halt die Presse und interviewt dich und du hast das noch nie gemacht und denkst, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also sowas ist das. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die zu mir kommen. Klar sind das auch Berufsanfänger, die sich informieren wollen über was kann ich wie machen vor einer Kamera. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ist halt sowas, natürlich ist sowas denkbar, weil am Ende ist das auch so ein bisschen das, was natürlich jetzt mit den Redakteuren bei Print passiert, die ja jetzt auch gerade sozusagen eine andere Berufssparte mitlernen, nämlich das Video. Beantwortet es das so ein bisschen?
Ja? Danke für die Frage. Auf jeden Fall, Silke, du wolltest noch was zum Thema Scheitern sagen.
Genau. Ich glaube, ich habe selbst vorhin das Wort gesagt. Ich glaube, ich habe gesagt, ich sei gescheitert mit meinem Kostümbildnerinnenvorhaben. Genau. Weil es gibt, also ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Wort. Denn es ist ein wahnsinnig großes Wort und mich stört, dass das Wort Ausprobieren abgelöst hat. Mhm. Also es kommt heutzutage, es ist irgendwie nicht mehr vorgesehen, dass Menschen ausprobieren und sich ausprobieren. Mhm. Und das ist so, ich finde das so ganz, ganz schade, weil, also gerade wenn man halt jung ist, gerade in seinen 20er Jahren, also wo man halt noch keine Familie, also ist davon auszugehen, dass da noch keine Kinder sind und dieser ganze einbindende Kram. Ich meine, wann soll man das machen, wenn nicht dann? Also wann soll man denn ausprobieren, was ist für mich das Richtige? Und bei mir war es auch so, also ich habe auch eine Menge Dinge getan und auch immer mich gegen Dinge entschieden. Ich habe zum Beispiel mal in Düsseldorf gelebt, habe eine Ausbildung angefangen und habe mich gequält und gequält und gequält und alles, also auch meine ganze Erziehung sprach dagegen, das abzubrechen. Deswegen, ich habe 1,5 Jahre durchgehalten. Ich war am Ende aber krank, bis ich endlich abgebrochen habe. Und das Ding ist irgendwie so dieses, ich finde, das Ausprobieren ist das Wichtige. Und geht nicht um Generation Praktikum, das jetzt zu befördern, aber zu sagen, da ist die Welt, die ist bunt und ich muss schauen, was ist für mich das Richtige, weil es darum geht, das Richtige zu finden. Denn man wird nie so gut im Schlechten sein, wie man im Richtigen ist. Und wenn man mit irgendwas Erfolg haben will, glaube ich, dann geht es darum, wie gesagt, dieses eine zu finden, was einen so ausmacht, damit man sozusagen glänzen kann. Denn es gilt, also gerade im Medienbereich, ich finde ja das Mittelmaß so schlimm. Ich bin ja habe so eine Mittelmaß-Aversion. Und davon gibt es viel zu viele, die kann man alle rausschmeißen. Es geht darum, die Perlen übrig zu lassen. Und wie gesagt, die Perle, glaube ich, sind die Menschen, die das machen, was sie am besten können. Es ist völlig egal, was das ist. Und das muss man ausprobieren. Und von daher, Mut zum Scheitern, Versagen, alles drin.
Aber was ich, du hattest es, glaube ich, auch erwähnt, Silke, also was ich so spannend fand, war die Tatsache, dass in den Jahren, wo man halt noch nicht ganz genau weiß, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin und was kann ich gut, dass Bianca, du hast es, glaube ich, auch erwähnt, oder Rita, du auch, ich weiß gar nicht, dass ihr jemanden hattet, der euch gesagt hat, macht das doch mal, der gesehen hat, das, was ihr noch nicht sehen konntet, sozusagen, mangels Lebenserfahrung, was auch immer, und der euch dann irgendwie in die richtige Richtung geschubst hat. Wie wichtig bei euch allen vielleicht waren gewisse Menschen, die euch passiert sind, was den aktuellen Berufsstand angeht, also Leute, die euch da gefördert haben, die euch in die richtige Richtung geschubst haben, was würdet ihr da sagen?
Ich würde ganz gerne was dazu sagen, weil ja. Ich nochmal an Silke anknüpfen möchte, weil vielleicht habe ich da auch ein ganz persönliches kleines Trauma auch von zu Hause, weil das ist schon eine Elterngeneration, die oft gesagt hat, halte durch, ja, wenn du was anfängst, mach das fertig, ja. Und das würde ich immer sagen, mach das bloß nicht, ja, so eine Ausbildung 3 Jahre, das geht schon vorbei, Hauptsache du hast danach was, auf gar keinen Fall, weil das ist ganz kostbare Lebenszeit, die kriegt man nie wieder zurück, und 3 Jahre irgendwo rumzusitzen, wo man denkt, nee. Also das müsste man wirklich dann sofort lassen. Das wollte ich einfach nur noch mal dazu sagen, mein ganz persönliches Anliegen. Und bei mir war es in der Tat so, ich bin ja wirklich schon lange bei Lübbe und hatte da auch immer mal Tendenzen, wieder wegzugehen. Und es ist schon so gewesen, dass ich auch da im Verlag jemanden hatte, sehr früh, habe ich gar nicht, glaube ich, von Anfang an so erkannt, der mich immer gefördert hat, das war jetzt frappierenderweise mal ein Mann, das soll es dann auch geben, der jetzt mein ganz direkter Chef ist. Und das finde ich ist auch das Wichtige. Und ich sage das wirklich auch meinen Mitarbeiterinnen immer, weil man ist ja schon, auch auf jeden Fall war das bei mir so mit Anfang 20 sehr verhalten oft. Ich sage das immer, geht bitte nicht aus einem Termin und habt was nicht gesagt, was ihr unbedingt sagen wolltet. Das merkt man halt immer noch, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst sieht das ja auch niemand, und dann kann man vielleicht auch niemanden finden, der einen so ein bisschen mitnimmt auf dem Weg.
Also bei mir war das so, ich war nie in irgendwelchen festen Strukturen oder so. Ich bin von Anfang an relativ frei da durchgesegelt und habe mir von daher diese Sachen, diese Menschen, die für mich wichtig sind, oder diese Leitsätze so ein bisschen zusammengesucht. Ich habe das immer sehr, sehr, sehr bedauert. Mir war immer klar, also als ich dann wusste, ich will Journalistin werden, ich war nicht auf einer tollen Schule, ich hatte keine tolle Ausbildung, ich habe bei der Szene Hamburg volontiert, das Volontariat habe ich gekriegt, weil der Volontär von jetzt auf eben Chefredakteur wurde. Also es gab nie die Situation, dass da ich habe mir das wahnsinnig gewünscht. Ich wäre wahnsinnig gerne in solchen Strukturen gewesen, in einem großen Haus, wo man dann gefördert wird. Ich bin mir auch sicher, dann wäre ich heute woanders, und ich bin sehr zufrieden, wo ich bin, aber ich bin nicht zufrieden mit dem Geld, das ich verdiene. Ich glaube, wenn das so gewesen wäre, dann wäre ich heute woanders und würde sehr viel Geld verdienen. Ich weiß, wie wichtig das ist. Also gerade für junge Frauen, die sozusagen was werden wollen, wie wichtig diese Mentoren sind. Und ich kann nur appellieren, sich so eine Person zu suchen. Und es gab ja zum Beispiel mal vom Journalistinnenbund Mentorinnenprogramm. Und solche Sachen, darum geht es eigentlich, also dieses Netzwerken unter Frauen ist total wichtig, weil diese Sache, also der Punkt ist der, Jungs fördern Jungs. Und momentan an den ganzen entscheidenden Stellen sitzen noch Männer. Deswegen pro Quote mit dieser bescheuerten Forderung nach 30% Frauen in Führungspositionen. Weil die entscheidenden Positionen sind mit Männern besetzt, und Männer fördern Männer. Es ist ganz selten mal, dass denen mal eine junge Frau gefällt. Anne Will ist so ein Beispiel, war in der Sportredaktion, ist gefördert worden. das ist die Ausnahme. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen einerseits, also erfahrene Frauen, da so einen Blick drauf haben und sich auch mal eine Junge greifen, wo sie merken, die hat Potenzial, aber auch, dass die Jungen auch gezielt gucken, wer könnte das sein? Und einfach auch, was du vorhin sagtest, einfach ansprechen. Das kann auch mal sein, ich kriege manchmal so, ganz süß, ich kriege manchmal Mails von jungen Frauen, die wollen Rat haben. Das mache ich immer. Das finde ich einfach toll und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz entscheidend, dass da auch so Netzwerke entstehen, sonst wird das nichts.
Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Ja, klatscht durch. Nehmen wir immer gerne. Da ist noch eine Stimme aus dem Publikum.
Ja, wo wir gerade beim Thema Unterstützung sind und besonders auch auf den Ehemann und die Familie gekommen sind, wer von euch hat denn Familie und Kinder? Und wie lässt es sich bei euch vereinbaren? Das wäre halt eine interessante Frage.
Also ich kann was ganz Tolles dazu sagen. Und zwar, mich hat relativ früh der Vater meines Kindes verlassen. Wegen einer anderen Frau. Deswegen hatte er sozusagen die moralische Arschkarte, wusste das auch und war so in so einer moralischen Pflicht, mir beruflich nicht im Wege zu stehen. Und deswegen konnte ich sehr viel immer reisen und unterwegs sein. Also wir haben von Anfang an getrennt. Ich habe von Anfang an gesagt, du gehst auf eine halbe Stelle, hat er auch gemacht und so weiter. Und so, und wie gesagt, dann kam diese Trennung und das klingt total bescheuert, aber das war für mich wirklich gut, weil er, wie gesagt, in dieser moralischen Verpflichtung sich fühlte, mir jetzt nicht im Wege zu stehen. Und von daher habe ich sehr, sehr straight dann meinen Weg gehen können. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn es keine Trennung gegeben hätte.
Vermutlich schwieriger tatsächlich. Vermutlich schwieriger. Also das glaube ich wirklich. Ich lebe ja nun auch getrennt, alleinerziehend und so und habe auch das Gefühl, dass dann halt viel klarer ist, na, wir müssen es jetzt aufteilen. Es ist ja unsers. 50-50, ne, lässt sich irgendwie nicht wegdiskutieren und jetzt, also es, ne, sonst ist es halt so, es fühlt sich halt immer einer verantwortlich und das ist dann halt häufig einfach die Frau, so. Aber gut.
Ja. Also ich bin noch nicht getrennt und habe eine kleine Tochter und es ist aber jetzt gerade ausnahmsweise mal so, dass mein Freund 2 Wochen weg war, geschäftlich und ich heute Morgen dachte, weil ich jetzt mit Kita und so, ich muss jetzt heute Morgen auch hinbringen, dachte, okay, jetzt hast du hier so ein weißes Ding angezogen und gestern wollte sie gar nicht hin und so, und dann dachte ich, du musst da um 9 sein. Oh Mann, ne? Wie, wenn die dir jetzt noch irgendwas da drauf kleckert und so. Aber dann ging alles gut, aber es ist so, man hat eigentlich schon ein Programm hinter sich, wenn man irgendwo aufschlägt, was aber auch das Tolle ist. Und das geht auch alles irgendwie.
Also habt ihr da irgendwie Tricks, weil gerade die Frage war ja Vereinbarkeit, also, wie geht das denn mit Job
und mit dem richtigen so? Partner, entweder ist es halt dann so, dass man sich das eben so aufteilen muss, aber ich muss auch wirklich sagen, mein Freund macht das alles morgens, also ich bin sitze um zwischen 7:30 und 8 im Büro, weil ich dann nachmittags übernehme und er macht das, glaube ich, mit einer ganz anderen Gelassenheit als ich und die machen da irgendwie keine Ahnung noch was. Ich habe nur gemerkt, ich mache es auf jeden Fall nicht so, wie die es machen in den 2 Wochen. Ich bin da schon immer so ein bisschen drängeliger. Das heißt, ich glaube, die Aufteilung ist super und das braucht man unbedingt, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht ganz so gut.
Beantwortet das deine Frage? Ja, ja, da kommt, ja, gerne.
Ja, dazu wollte ich sagen, ich bin freiberuflich mittlerweile als Projektleiterin online und Redakteurin online und meine Tochter ist 2 Jahre alt und ich habe es geschafft, mich in der Zeit selbstständig zu machen. Bin jetzt mit dem nächsten schwanger und mit einer guten Tagesmutter oder Kita und dem Partner, mit dem ich noch zusammen bin, aber es bleibt mehr an mir hängen, das muss ich dabei sagen, klappt das wunderbar und so Kinder setzen Energien frei, ja, die
Werbung
einen noch
für
mehr,
Kinder, juhu.
Die einen noch mehr Power
kann ich,
geben.
Kann ich nur mitmachen.
Ich möchte auch was zu dem Thema sagen. Ich finde es sehr interessant, wenn ich auf Veranstaltungen bin, sind es immer junge Frauen, die diese Fragen stellen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein junger Mann fragt, wie macht man das eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Herr Steinbrück, Herr Gabriel, Herr so und so.
Ja. Aber vielleicht fühlen wir uns da einfach verantwortlich. Also...
Ja. Ja, ich glaube halt auch, das ist es nämlich. Wir fühlen uns halt irgendwie verantwortlich und machen uns schon dann irgendwie mehr Gedanken, ja, was auch die Zukunft angeht. Und also bei mir ist es so, ich mache mir nicht die Sorgen darum, was ist, wenn das Kind irgendwie da ist oder die Familie da ist. Nur was auch viele gesagt haben, ist halt irgendwie dieses Flexible. Och, da kam jetzt das und das, dann dachte ich mir, na gut, dann gehe ich halt nach Köln. Mhm. Oder dann ist und das da, dann mache ich halt das, aber ich glaube halt, wenn dann da Partner, Kinder sind, das ist so meine Angst, dass ich dann irgendwann darin gebremst werde, so ganz flexibel halt irgendwo hinzugehen.
Es wird schwieriger in der Tat, aber zum verantwortlich fühlen, ich ein ganz kurzer persönlicher Exkurs, immer wenn das Kind, es heißt ja immer, wenn das Kind weint, das ist so biologisch, reagieren die Frauen halt drauf, die hören einfach wegen der Hormone, hören die besser. Weißt du? So. Und dann haben wir irgendwann angefangen, dann waren wir getrennt und dann haben wir immer noch im selben Haus gewohnt und es war vereinbart, wir haben dann Früh- und Spätschichten aufgeteilt. Also derjenige, der Frühschicht hatte, musste aufstehen mit dem Kind und der Spätschicht hatte ab 15 Uhr Wechsel, musste das Kind ins Bett bringen. Und in dem Augenblick, als ich Spätschicht hatte das erste Mal, Mann, habe ich Bombe geschlafen. Und ich habe im selben Bett auf der anderen Seite nur gelegen. Es war jetzt nicht so, dass ich in einem anderen Raum gelegen habe. Ne? Das ist halt so, wo ich das Gefühl hatte, okay, es ist einfach, wer fühlt sich verantwortlich? Ich habe mich vorher verantwortlich gefühlt und natürlich war ich dann bei jedem Pieps wach. Ne? Und das ist halt auch so, es ist ja, ich meine, was soll man da machen? Soll man aufhören, sich verantwortlich für die Kinder zu fühlen? Ist auch irgendwie blöd, aber es wäre halt schon schön, wenn die Jungs tatsächlich, fände ich geil, wenn Jungs dann hier die Frage stellen würden, wie mache ich das jetzt eigentlich? Also ich plane mit meiner Freundin Familie und ja, dann hätten wir auch nicht das Problem mit, dass immer wir nicht gefördert werden, irgendwie, wenn es um weitere Steps in der Karriere geht, weil sich die Chefs Sorgen machen, dass wir gleich aussteigen. Bitteschön.
Ich habe noch eine Frage, das kam eben schon so ein bisschen auf mit dem Geld. Wie wichtig ist euch das denn? Also ihr habt jetzt alle gesagt, ihr habt Spaß an dem Job und ist auch alles schön und gut. Sagt man ja auch immer, man soll Spaß haben. Aber wie wichtig ist das auch in Bezug auf ja, Frauen weniger Geld? Und ja, wie wichtig ist das?
Also total wichtig, ehrlich gesagt. Also das kann man nicht verhehlen. Und das ist auch das, was ich wichtig finde, dass man für sich selbst gut sorgt. Also man muss für sich sorgen und gut verhandeln. Das ist ganz wichtig, wenn man weiß, was man kann, was man macht. Sich umhören. Ich habe auch gemerkt, dass junge Männer gar kein Problem damit haben. Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der würde mich jetzt wahrscheinlich köpfen, wenn ich ihm das... Aber der hat immer gefragt, was andere verdienen, hat sich das aufgeschrieben. Ja? Also der ist 27, hat bei uns einen super Job. Und hat sehr gut verhandelt. Und ich glaube, ich habe das nie gemacht. Ich habe nie gefragt, was verdienst du denn da? Aber das ist total klug. Und ich würde das wirklich machen, wenn man das nur auf freundschaftlicher Basis oder irgendwie so rausfragen, sich einschätzen zu können. Und das ist wichtig, weil man eben irgendwie natürlich auch für sich steht und nicht weiß, was bringt die Zukunft und so. Und man sich einfach um sich sorgt. Und ich glaube, das ist das, was man tun sollte.
Ich glaube, ja. Also ich glaube, wer jetzt behauptet, ich mache das alles nur für den großen Spaß und ich brauche nicht viel. Also es gibt bestimmt Leute, um Gottes Willen, aber also auch ich gehöre bestimmt nicht dazu. Und du hast wahnsinnig recht, Rita. Also weil das ist in der Tat so ein ganz großes Problem, dass Männer viel eher in der Lage sind, hinzugehen und zu sagen, ich bin gut. Das sollte doch auch bezahlt werden. Ich habe mal mitgekriegt, wie der damalige Chefredakteur der Bild am Sonntag seiner Kollegin seiner Redakteurin sonntags eine SMS schickte, weil sie einen Artikel in der Zeitung hatte, den er toll fand. Und ich sagte, das finde ich total nett, das machst du ja super. Und er sagte, das ist ganz einfach. Ich weiß halt, wenn ich sie jetzt motiviere, dann läuft die noch besser und findet das so super, was sie macht und ist stolz darauf und arbeitet engagierter. Wenn ich dieselbe SMS einem Mann schreibe, kann ich mich Montagmorgen ins Büro setzen und von 3 runterzählen. Der steht bei mir in der Tür und sagt, du magst, was ich mache? Was heißt denn das in Zahlen? Wo ich daneben saß und dachte, nur begrenzt witzig, weil es stimmt. Also, und ich weiß nicht, mit wie vielen meiner Freundinnen ich darüber rede, die halt sagen, ich habe ein Gehaltsgespräch, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Ich kann doch nicht so eine Summe sagen. Und dann fangen die natürlich auch mal an, sich umzuhören, sind dann total entsetzt, dass alle anderen mehr verdienen. Und ich meine, ich kenne es selbst, man sitzt da, verhandelt man natürlich meistens mit einem Mann, der dann da irgendwie das natürlich den ganzen Tag macht und dementsprechend zurückgelehnt da sitzt und sagt, ganz im Ernst, was ist denn das für eine Idee? Wo man schon mal denkt, ja Gott, jetzt war ich glaube ich total, das kann ich nicht machen. Das war jetzt bestimmt viel zu viel. Nee, der kann das einfach nur ein bisschen besser und lacht sich wahrscheinlich eigentlich noch tot, weil ich zu wenig gefordert habe. Das heißt, es ist wirklich das... an sich selber glauben und wenn man der Meinung ist, dass man diesen Job gut macht und der Spaß macht und man nicht umsonst immer mehr zu tun kriegt, dann hat das auch irgendwie bezahlt zu werden. Also das ist ja keine Charity-Veranstaltung, sondern sondern man arbeitet ja hart dafür. Und irgendwie verhalten wir uns immer noch in solchen Situationen schüchtern, zurückhaltend. Und wenn dann einer sagt, du, das ist aber auch, also wir sind, stehen halt finanziell auch nicht so toll da, dann zieht man sich das auch noch an und denkt irgendwie so, naja, es läuft auch zurzeit nicht so gut. So, das würde einen Mann jetzt echt nicht interessieren, wie es der Firma geht, weil er macht ja seinen Job trotzdem und nicht ein bisschen weniger. Also ich glaube, da der dringende Appell, wirklich wissen, was man selbst wert ist und keinen Schiss haben, das zu sagen. Also gut, dann lachen die im Zweifelsfall, aber selbst das ist wahrscheinlich Teil des blöden Spiels.
Ich sehe manche Sachen ähnlich, möchte aber auch nochmal sagen, mir ist Geld nicht so wichtig.
Bitte was?
Wenn ich Geld hätte verdienen wollen, hätte ich was anderes studiert. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, man soll sich meiner Meinung nach nicht davon abhalten zu sagen, okay, wenn ich diesen Beruf jetzt wähle, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich vielleicht nicht so gute Chancen habe, das gleiche Gehalt zu verdienen als in einem anderen Beruf. Aber die Überwindung, die mich das kosten würde, jeden Morgen um 8 Uhr da anzutanzen, 8 Stunden zu arbeiten in einem Beruf, den ich nicht machen will, das ist das Geld dann auch nicht wert. Und ich glaube, wenn man den Beruf wählt, den man machen möchte und gut in dem ist, was man macht, dann kommt das mit dem Geld auch noch. Also ich glaube nicht, also das bedingt sich dann eher, als dass man sagt, okay, ich studiere jetzt die Garantie für Geld und bin aber todunglücklich. Also das geht da nicht zusammen.
Da wollte ich jetzt auch nicht missverstanden werden, weil da sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon hatten. Also du kannst, glaube ich, in einem komplett hoch, super geil bezahlten Job sitzen und ihn hassen. Und es wird schrecklich sein. Man wird nicht schlafen, man wird nicht genug essen, man wird sich dahin quälen. Absolut 100.000% bei dir. Also im Idealfall liebst du deinen Job und wirst dafür toll bezahlt. Dann ist wirklich super. Aber im Zweifelsfall ist es am allerwichtigsten, dass man morgens aufstehen mag und dahin zu gehen und nicht etwa, also weil das kann kein Geld der Welt, das funktioniert auf Dauer nicht.
Ja, vielleicht ist das ein bisschen so auch, was die Ministerin angesprochen hat, die Sache, dass man am Anfang der Karriere halt, ja, dass es da auch okay ist, wenn man weniger bekommt, wenn man ja gerade unterwegs ist und dass man dann irgendwann als Frau wegen Kinder, wegen was auch immer irgendwie Stopp macht, weil man irgendwann ja durchaus auch in die Führungsebene gehen könnte und da aber dann, also Thema auch Quote, ne, gar nicht irgendwie die Plätze sind, beziehungsweise da Jungs sitzen, die einfach keine Mädels irgendwie in ihrer Runde haben wollen. Vielleicht auch dazu, weil wir ja tatsächlich auch, wenn wir es traditionell nicht geschafft haben, uns jemals auch nur am Weltfrauentag zu treffen, doch in diesem Kontext entstanden sind. Die Frage an euch, wie sind da eure persönlichen Erfahrungen? Vielleicht fängst du mal an, Silke, du bist ja pro Quote, engagierst du dich auch. Ist dieses Engagement entstanden, weil du das einfach wichtig findest oder auch aufgrund einer persönlichen Erfahrung, dass du mal benachteiligt worden bist aufgrund
des, also um das ganz kurz zu erklären, Pro Quote hat sich vor 2 Jahren gegründet. Das sind also von Medienfrauen, Journalistinnen mit der Forderung, mindestens 30% der Führungspositionen in den Medien müssen Frauen besetzt sein. Und es geht um Führungspositionen, wo die Inhalte bestimmt werden. Also es geht nicht irgendwie auch nicht unbedingt Personalführung so, sondern wer bringt die Inhalte in die Medien? Rundfunk, also Fernsehen, Radio, Zeitung, Internet, wer bestimmt, was da reinkommt, da sollen mindestens 30% Frauen sitzen. Das ist die Idee. Nun bin ich als, wie gesagt, ich war 2 Mal in meinem Leben kurz angestellt. Ich war immer frei. Für mich ist das gar nicht relevant, weil ich bin keine Anwärterin auf so eine Position. Für mich ist das aber was, sozusagen was feministisch-politisches, was ich wichtig finde, weil ich halt sehe, dass es sonst nicht geht. Und Dunja Hayali, das ist diese ganzkörpertätowierte Nachrichtenfrau vom ZDF, die hat die schöne Formulierung gebracht, die Quote ist das Miststück, das wir brauchen. Und ich finde, das bringt das sehr gut auf den Punkt, denn also es ist nicht ein tolles Instrument, und man, aber es ist einfach, es geht ansonsten nicht voran. Und was ganz interessant ist, wie gesagt, pro Quote geht es jetzt seit 2 Jahren, und es ist, es gibt in einzelnen Fällen ganz klar Veränderungen, wo man auch sagen kann, die wird es geben, weil es pro Quote gibt, aber was man so merkt, ist, das Klima hat sich verändert. Also ich sage jetzt mal so, die Jungs trauen sich nicht mehr, unter Ausschluss von Frauen zu verhandeln. Also es wird, also man merkt irgendwie, dass sich da was verändert hat. Die wissen, sie müssen was machen. Sie tun es oft nicht. Das ist ganz interessant. Jemand wie Wolfgang Büchner vom Spiegel ist einer der größten verbalen Befürworter von Frauen, wenn er handelt. Weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Davon gibt es ein paar. Aber der, also was man schon merkt, ist, dass der Druck da ist. Der ist auf jeden Fall da. Das hat sich verändert. Und deswegen ist das wichtig, so doof es auch ist, aber es geht nicht anders.
Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Also ist es euch jemals begegnet in der Karriere, dass ihr das Gefühl hattet, wenn ich jetzt keine Brüste gehabt hätte, dann hätte ich einen Job bekommen? Also seid ihr jemals benachteiligt worden oder habt ihr das Gefühl, das lief alles okay ab?
Also bei mir lief das alles okay ab und ich muss sagen, ich bin auch niemand, der mit Brüsten glänzen kann. vor Chefs. weiß ich nicht. Also mir ist es bisher nie passiert, das Problem, was ich immer hatte und bis heute habe und mich damit abgefunden habe, dass es die nächsten 40 Jahre so sein wird, ist, du siehst noch so jung aus, du bist auch noch bestimmt 20, du kannst das auch noch alles machen irgendwann. Ich bin jetzt vor kurzem 30 geworden und in solchen Verhandlungen übrigens, um das nochmal zu sagen, ist es halt dann auch immer nicht so einfach. Und mittlerweile bin ich aber dahin gekommen zu sagen, einfach das auch mal zu sagen. Früher habe ich mich das nicht getraut. Leute, ich bin jetzt so und so alt, das mache ich so und so lange, macht mal einen Vorschlag. Und dann gucken wir mal.
Also ich kann nicht sagen, dass es Situationen gab, wo ich gedacht habe, den Job hätte ich gekriegt, wenn ich jetzt ein Mann wäre. Wenn, dann sind es tatsächlich mehr Situationen, in denen ich mich irgendwie so verhalten habe, dass ich lieber ein Mann gewesen wäre. Eben wie jetzt die Geldverhandlungen, wo ich mir gewünscht hätte, das lag dann mehr an mir. Aber trotz alledem ist das Thema sehr existent. Also ich glaube, ich habe da in vielen Punkten Glück gehabt. Ich meine, bei Bild war es jetzt, die wollten eine weibliche Nachrichtenchefin, einfach weil es dem Blatt gut tut und weil man nicht nur eine Zeitung für Männer macht, von Männern. Und jetzt bei RTL mit Exklusiv und so weiter, da bist du als Frau jetzt sicherlich nicht im Nachteil, ganz im Gegenteil.
Also das ist natürlich auch nochmal so eine Eigenart des Boulevards, oder des Boulevards. Das Boulevard ist eine sehr weibliche Form, weil es sich vor allen Dingen an Frauen wendet. Also ich bin ja nun mal eine der wirklich größten Gegnerinnen von Springer und der Bild und so weiter. Aber das Interessante ist, die Bild-Zeitung bzw. Diekmann ist ja wirklich eine der wenigen, die sehr gezielt Frauen in hohe Positionen setzen. Jemand anders ist Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Das ist nicht, weil der so ein wahnsinnig guter Typ ist, sondern weil der genau weiß, was er machen muss, um sein Blatt zu verkaufen. Und es ist aber an der Stelle, finde ich, es egal. Wenn es nur darum geht, dass er ein Image pflegen will und so weiter, Wurst egal, Hauptsache er macht es. Und das war's.
Gibt es vielleicht eine Frage aus dem Publikum, jetzt mal so ganz konkret aufgefordert?
Achso, darf ich noch eine Sache
sagen?
Ich habe einen total tollen Rat.
Ja, das ist sehr
und
gut.
Und zwar, der ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und es ist auch wieder, da gibt es nämlich auch eine Geschlechtsspezifik. Und zwar, es gibt eine Sache, also wenn ich mich frage, was würde ich anders gemacht haben, wenn ich nochmal das alles so machen würde, gibt es eine einzige Sache, das ist eine Kleinigkeit, aber die ist entscheidend. Ich hätte früher angefangen, auf medienspezifische Treffen zu gehen. Und zwar, also es gibt ja für, also so eine Veranstaltung wie diese hier, da gibt es ja Hunderte, da gibt es Netzwerk-Recherchetagung, da gibt es Reporterforum, da gibt es dieses NRW, bla bla bla, und in München und in Mainz, wie sie alle heißen. Und also ich schreibe schon sehr, sehr lange über Medien und ich bin da nie hingegangen. Und ab dem Moment, wo ich dort hingegangen bin, hat sich mein Standing verändert. Und es funktioniert nämlich so, also diese Sachen sind in der Regel männerdominiert, aber irgendeinen kennt man immer. Da ist irgendwie, selbst wenn man bisher nur was Kleines so gemacht hat, irgendeinen kennt man, irgendeinen Redakteur, mit dem steht man da. Und dann kommt ein anderer, der ist ein bisschen höher. Und der sieht, also die beiden mögen sich, und dann wird man dem vorgestellt. Und dann sieht er einen schon mal. Und es gibt ein anderes Beispiel, das ich sehr eindringlich finde. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich, die meisten von euch werden Stefan Niggemeier kennen, der ja wirklich der Medienjournalist schlechthin ist. Niggemeier und ich, er hätte mich kennen können, bla bla bla, er hat mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Dann stehe ich da mit seinem besten Buddy, beziehungsweise sein bester Buddy kommt und sagt, Silke, seitdem sind Stefan Niggemeier und ich so. Weil so funktioniert. Die checken ab, welchen Wert hast du? Welchen Wert hast du in dieser Herde? Also das funktioniert wie eine Herde mit Alpha-Tieren und so. Und dann gucken die, welches Standing hast du. Und es reicht, dass du halt anerkannt bist. Und das nächste Mal, wenn du halt auf so einem Forum bist, dann gehst du eben hin und sagst, hey Stefan, bla bla. Und sofort, und dann ist man im Gespräch. Und so funktioniert das. Und das war für mich was ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Und das ist so ein Appell, also sowieso an junge Nachwuchsleute, aber vor allen Dingen an Frauen nochmal mehr als Männer. Weil wir haben das gar nicht gelernt. Die Jungs sind von sich aus schon so. Die haben dieses Netzwerken so drauf. Und dann kann man auch noch von einem Frauenbonus profitieren momentan, also momentan noch, weil nicht so viel in solchen Runden sind es häufig, wie gesagt, sehr männerlastig. Und dann sind die Frauen gegenüber eigentlich relativ offen und so klappt das ganz gut.
Also wenn jetzt keine konkreten Fragen aus dem Publikum jetzt noch sind, würde ich nämlich genau daran anknüpfen, nämlich dass wir irgendwie zur Schlussrunde dann nochmal Ratschläge von euch ans Publikum einsammeln sozusagen. Also wenn jetzt nicht 10.000 Hände in die Höhe gehen, und sich Menschen auffällig verhalten, mal Mikro vor die Nase gesetzt zu bekommen, dann würde ich dir das Wort geben, Rita. Und das auch nochmal vielleicht, etwas, was du den...
Ja, das, was Silke sagte, das finde ich frappierend und das ist auch wirklich genau richtig so. Das ist in der Verlagsbranche, wirklich auch in der Buchverlagsbranche immer noch so, dass es arbeiten, glaube ich, irgendwie 60-70% Frauen generell in dieser Branche, aber in den Chefetagen, und bei uns ist es nicht anders, sitzen nur Männer. Also es gibt ganz seltene Ausnahmen. Und in der Tat ist es auch auf Messen und so oft so, dass sich dann natürlich so Vorstand, Geschäftsführung abends bei einem Rotwein da zurückziehen und da sitzt keine einzige Frau. Da muss man schon schaffen, irgendwie reinzukommen. Und da hilft es, glaube ich, wirklich, wenn man entweder Brüder hat oder früh angefangen hat, sich einfach bemerkbar zu machen. Und das würde ich auch immer wieder sagen, weil ich merke das schon, auch bei meinen Mitarbeiterinnen, das sind zum Teil so tolle Frauen mit Qualifikationen, wirklich ganz großartig, aber auf irgendeine Art und Weise viel ruhiger, zurückhaltender immer noch als ihre männlichen Kollegen. Und da würde ich immer sagen, ich glaube, da muss man noch mal so ein bisschen raus, ohne dass man da jetzt völlig extrovertiert irgendwie unauthentisch rummacht. Das geht und das ist aber auch ein Lernprozess. Aber wenn man das geschafft hat, dann kommt man auch eben auch durch solche Veranstaltungen und Netzwerken, da findet man schon einen Weg auch rein.
Bianca? Ach so, eine Frage? Oh, eine Frage. Lars kommt.
Ja, also es gibt ganz gute Veranstaltungen an der Buchakademie. Also da gibt es auch kleine Seminare. Die hatten jetzt einen Recruiting Day, den fand ich persönlich sehr gut in München. Da hat man aber auch gemerkt, also da hat Google präsentiert und Microsoft, wo ich auch plötzlich dachte, wow, jetzt sind wir plötzlich spannend für solche Unternehmen. Das finde ich auch toll. Das gibt's auch. Es gibt auch Stammtische. Es gibt auch Netzwerke nur von Frauen, also Bücherfrauen. Genauso wie in den anderen Branchen auch, ja.
Okay, hat sich deine Frage beantwortet. Bianca, was hast du für Ratschläge an die Mädels im Publikum?
Eigentlich, was ich vorhin schon gesagt habe, ich würde immer auch es genauso machen, nach vorne gehen, Leute ansprechen, Leute anschreiben und manchmal hilft es auch, die Leute einfach direkt und herzlich anzuschreiben und gar nicht so auf irgendeine High-Class-Ebene und einfach mal nachzufragen, wenn man irgendwas wissen will. Und ich glaube, das kann man auch bei uns allen irgendwie sehr gerne tun, wenn ihr noch eine Frage habt später. Und ich hätte das auch gerne gemacht, früher mich mit Leuten irgendwo hingestellt und geguckt, was dabei rauskommt. Ne? Aber man traut sich halt nicht. Und deswegen kann ich euch nur raten, genau, vorne seid ihr selber und seid authentisch dabei.
Danke, Bianca. Linda?
Das kann ich auch nur unterstreichen. Und außerdem, es ist natürlich super, irgendwie sich Praktikas zu besorgen, um eben so diese Schlüsselqualifikationen abzudecken, die alle mal fordern. Aber was eigentlich viel interessanter ist, ist, also wenn ich mir Bewerbungen angucke, dann sind Schlüsselqualifikationen super, aber wenn man wirklich jemanden haben möchte, der das machen will, was er wirklich möchte, dann gucke ich halt darauf, hat er das schon mal in seiner Freizeit irgendwie selber aus eigener Kraft so ausprobiert. Also wenn ich halt Artikel schreiben will, dann kann ich das ja auch in meiner Freizeit tun. Also ich brauche ja nicht unbedingt ein Praktikum, ich brauche nicht unbedingt viel, um mir bestimmte Sachen anzugucken und die einfach für mich mal am Nachmittag irgendwie experimentell zu testen, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und die Sachen sind auch unwahrscheinlich wichtig, weil da lernt man sehr viel dabei, die einem in einem Praktikum oder auch später einfach Erfahrung bringen. Und das finde ich halt auch sehr, ja, sehr wichtig. Nutzt eure Zeit, die ihr jetzt noch habt.
Danke, Linda. Mir fällt dazu nur ein, was ich auch früher sehr gerne gemacht hätte und was heute ja total möglich ist, macht irgendwelche Sachen für euch selber. Macht YouTube-Videos, irgendwelche Channels, macht Podcasts. Seid einfach kreativ und haut raus, was ihr im Kopf habt, weil es kann sein, dass es irgendwer sieht oder hört oder mitbekommt und ihr dadurch halt auch wieder an Leute geratet.
Ja, ich kann mich wirklich nur anschließen an alles. Es ist irgendwie, folgt eurem Herzenswunsch. Die Medien sind ein gigantischer, aufregender Spielplatz mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und sich selber auszuprobieren und was zu finden, was einen selber glücklich macht und wo man richtig Lust hat, Vollgas für zu geben. Weil ich glaube, das eint uns hier alle. Keiner macht seinen Job ein bisschen, sondern der macht halt einfach, der muss richtig doll Spaß machen. Und das muss man sich selbst wert sein, das rauszufinden, was das ist. Und unterstützt euch gegenseitig. Also dass diese Männer ziehen sich gegenseitig mit, das stimmt. Ich merke das in Berlin zurzeit immer mehr, dass es unglaublich viele Netzwerke unter Frauen gibt. Und ich finde das großartig. Ich habe noch nicht erlebt, dass wenn ich eine andere Frau, egal ob sie eine höhere Position hat oder erst anfängt, um irgendwas gebeten oder gefragt habe, um Rat oder um Hilfe, dass es dann hieß so, nee, lieber nicht, sonst wird die am Ende, nimmt die mir noch den Job weg. Nein. Und das nutzt das untereinander, nutzt, dass ihr euch heute hier kennenlernt, nutzt, dass wir da sind, geht echt mit offenen Augen durch die Welt und wenn ihr merkt, das interessiert mich, das könnte was sein, dann fragt nach und lasst euch nicht entmutigen, nur weil vielleicht irgendjemand mal sagt, na, ich glaube, das ist nichts für dich. Wenn ihr fühlt, dass es was ist, dann seid ihr richtig.
Vielen Dank. Ich habe gerade noch eine Meldung aus dem Publikum, dann gehe ich gerade mal eben selber hin. So.
Ja, erstmal Entschuldigung für den Weg. Ich habe eine Frage. Ihr seid ja jetzt alle sehr erfolgreiche Medienfrauen und was ich jetzt so gehört habe, ist ja, dass ihr euch mit ganz vielen verschiedenen Sachen beschäftigt. Mein Interesse wäre jetzt, inwiefern ist es möglich, sich schon von Anfang an für ein ganz bestimmtes Ressort zu interessieren und darin erfolgreich zu sein. Also für mich hat sich das jetzt immer so angehört, ich bin von einem zum anderen gekommen und dann habe ich da eine Morgensendung gemacht, dann habe ich da in Richtung Popkultur und das ist auch ein sehr schönes Gebiet, das sagt mir auch zu, aber hat man überhaupt eine Chance von Anfang an zu sagen, das ist das, wofür ich mich interessiere und dass die Medien sind für mich der Weg, dahin zu kommen. Also kann ich praktisch sagen, ich möchte das und das machen und welches Medium ist mir vielleicht erstmal egal?
Also ich würde sagen, ja klar, wenn ich das früh genug gewusst hätte vielleicht, dann hätte ich das auch getan. Aber wenn du jetzt sagst, ich interessiere mich für Politik, dann würde ich an deiner Stelle einfach viele Erfahrungen und Praktika, egal ob du noch nicht weißt, Fernsehen oder Radio im Politikbereich machen. Und das hilft dir natürlich auch immer weiter. Und wenn du dich da auch noch irgendwie weiterbildest, dann denke ich, ist das super. Aber es gibt natürlich auch manche Stellen, wo du irgendwie gegen Wände fährst und du willst machen und willst machen und willst machen und kommst erst ganz langsam dazu, weil entweder auf den Positionen noch andere Leute sitzen, die noch weitere 10 Jahre dort bleiben und du halt noch nicht an die Reihe kommst oder du, weiß nicht, zu jung bist oder zu sonst was oder nicht das richtige Gesicht dafür hast. Das kann auch alles sein. Aber ich würde sagen, wenn du dich spezialisieren willst und es jetzt schon weißt, dann ja, mach.
Okay, beantwortet das so halbwegs deine Frage?
Ich würde...
Konkretisier das doch mal, aber das so im luftleeren Raum, wenn man ja. Sich... Was meinst du denn? Wo interessierst du dich denn?
Also... hallo. Ja, also ich habe Geschichte studiert und interessiere mich eben besonders in Richtung geschichtskulturelle Themen. Also vor allen Dingen halt würde ich gerne populärwissenschaftlich arbeiten, sprich jetzt dem interessierten Laien, von dem wir im Studium mal sprechen, dem würde ich gerne solche Themen, geschichtskulturelle Themen nahebringen. Jetzt ist nur meine Frage, kann ich praktisch von Anfang an sagen, ich würde gerne im Ressort Kultur, Geschichte und so weiter arbeiten oder sollte ich erstmal froh sein, überhaupt in die Medienbranche einsteigen zu können, sprich überhaupt bei einer Zeitung zu arbeiten und dann da eben vielleicht anzunehmen, was auch immer geht, ob es jetzt der Nikolaus im Schlauchboot ist, der auch sehr interessant klang, oder überhaupt, was man mir eben so vorgibt als Thema.
Ja, ich fühle mich berufen. Das ist das, was... ja, du kannst jetzt, also wenn es Hauptsache Medien, dann ist es der Nikolaus im Schlauchboot. Aber jetzt kommt das andere, was eben gesagt wurde, und zwar das mit dem Selbstmachen. Wenn du, oder das gilt eigentlich für alle, und das ist nämlich, da ist das Internet so eine wahnsinnige Chance und eine tollere Situation als vor 20 Jahren, als ich anfing. Wenn ich jetzt was habe, was mich interessiert, also hier populär, kulturell, was auch immer, weißt du, da kann ich nur sagen, dann mach das. Dann nimm dieses Internet und mach das. Mach deinen Blog, überleg dir eine lustige Form, eine lustige Kolumne. Es wird 3 Leute geben, die das klasse finden. Vielleicht gibt es auch 3.000 oder 30.000. Das ist nämlich genau das. Die Leute werden aufmerksam auf Dinge, die schon da sind. Also ich habe dieses Fernsehen, das du vorhin ansprachst. Ich wusste, ich will Journalistin werden. Ich hatte keine Verbindung. Und so weiter. Ich wusste nur, ich will es werden. Am liebsten bei einer Frauenzeitschrift. Die es gab, fand ich bescheuert. Also habe ich dann selbst eine gemacht. Das Ding hieß Planet Pussy. Und das war ein popfeministischer Kracher und wir haben das dann mit 5 Frauen irgendwie heimlich ausgedruckt bei einem Verlag im Keller und ich weiß nicht was. Zwischen Heft 2 und Heft 3 waren wir in allen relevanten Medien und wurden vorgestellt. Das war so diese Zeit dieser Riot Girl Kiste. Das passte zeitlich auch, aber wir waren überall drin und dann war ich die von Planet Pussy. Meine ersten Aufträge habe ich gekriegt, weil ich die von Planet Pussy war. Das geht darum, dieses etabliert dich womit auch immer. Und dafür ist es halt, also wie gesagt, wir mussten das heimlich machen und ich weiß nicht, was passieren würde, wenn der Verlag wüsste, dass wir in seinem Keller die Belichtung gemacht haben. Das ist jetzt alles nicht mehr. Es gibt diese Herrschaft über die Produktionsmittel nicht mehr und von daher, und das ist die Sache mit der Kreativität, wenn ihr irgendwas habt und es ist völlig egal, ob das Agrarwissenschaft ist oder Hühner oder Popkultur, macht dazu was, denkt dir was aus und mach es. Und das ist dann eben auch die Referenz, mit der du, wenn du dann irgendwo sagst, hey, ich würde gern, Süddeutsche Zeitung, sie brauchen mich, sie wissen es noch nicht, weil hier bin ich mit meinem Blog, die gucken sich das an und diese Bewerbung von Leuten, die sagen, ja, ich will halt gerne bei Ihnen schreiben, die kriegen die ja ohne Ende. Also macht was und je spezieller, je abseitiger, desto besser. Und ja, das ist es eigentlich. Und das ist so dieser, was eben hier schon kam, dieses mit einfach machen. Und ich glaube, das ist die beste Referenz, dass man einfach tut.
Wollte eben auch nochmal dazu sagen, jetzt nicht speziell auf die Frage, aber ja, ich weiß nicht, ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe zwischendurch auch mal gedacht, okay, das ist es jetzt das, was ich machen will und dann habe ich mir das näher angeguckt und dachte so, nee, das will ich auf gar keinen Fall machen. Also man hat manchmal ja auch aus dem entfernten Blick, vielleicht ist der Blick ein bisschen abstrakter und man weiß nicht genau, was einen da wirklich erwartet und man stellt sich halt so die tolle bunte Welt vor und Medien und ich sehe das ja in meinem Fernsehen und dann steht man irgendwann am Set und denkt, boah, ist das langweilig, ich stehe den ganzen Tag nur rum. Und das sind dann halt eben, wenn man die Realität kennenlernt, dann merkt man vielleicht auch, okay, das ist es halt nicht, aber an diesem Scheitern oder auch nicht scheitern, kann man ja dann wachsen, an einem Ausprobieren kann man wachsen und dann eben das finden, was es dann vielleicht wirklich ist. Ich glaube, das ist halt sehr wichtig und da sollte man sich auch nicht vorscheuen. Also es ist eben eine Erfahrung, die man zugewinnt und die sollte man nicht missen.
Ja, vielen Dank. Das nehme ich jetzt mal so als Schlusswort. Die erste Gesprächsrunde ist nämlich tatsächlich leider, wie ich ja immer wieder aufs Neue finde, schon vorbei. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr so offen wart und dass ihr uns habt teilhaben lassen an euren Wegen, Gedanken, Umwegen. Ja, das ist ja irgendwie auch so das Wichtigste, was bei mir da immer hängen bleibt, dass die Umwege irgendwie ja auch zum Ziel führen. Bitte einen großen Applaus für Rita Bollig, Silke Burmeister, Bianca Hauder, Linda Kruse und Kim Lenar. Vielen Dank.